Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im ersten Quartal 2008. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Groß übergeben. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie zur Telefonkonferenz zur Berichterstattung über die Ergebnisse im ersten Quartal der Allianz-Gruppe. Herr Dr. Perlitz, Vorstand der Allianz SE und CFO, wird Sie gleich durch die Ergebnisse durchführen. Und im Anschluss haben wir wie üblich eine Fragen- und Antwortenrunde. Herr Dr. Perlitz.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Bevor ich in die Präsentation einsteige, würde ich gerne ein paar Bemerkungen vor die Klammer ziehen. Sie wissen ja schon von der Trendmeldung her, dass unser erstes Quartal 2008 einige negative Tendenzen im Vergleich zum Vorjahr aufzeigt, die ich Ihnen gerne etwas näher vorab erläutern würde. Wir hatten 2007, wie Sie wissen, im ersten Quartal außer dem großen Sturm Kyrill nur gute bis hervorragende Geschäftsergebnisse in allen Segmenten und insbesondere im Banking. Wir hätten darüber hinaus auch die guten Börsenkurse genutzt, um einen Großteil der geplanten Veräußerungsgewinne für das ganze Jahr 2007 schon in den ersten drei Monaten zu realisieren. Das erste Quartal 2008 war zwar ebenfalls von Sturmschäden beeinflusst. Wir hätten außerdem Wertberichtigungen von rund 850 Millionen auf unsere strukturierten Finanzprodukte bei der Dresdner Bank zu verzeichnen. Und wir haben auch wegen des schwachen Börsenumfeldes bewusst deutlich weniger Gewinne aus unserem Aktienportfolio realisiert und außerdem natürlich vor dem Hintergrund der Märkte auch Impairments zu verzeichnen. Als Reaktion auf die Finanzkrise halten sich auch unsere Kunden ein bisschen zurück. Gelder in der Lebensversicherung, im Asset Management oder im Bankbereich bei den kapitalmarktnahen Produkten anzulegen. Und dadurch sind unsere Umsätze zurückgegangen. Besonders stark ist der Vertrieb oder der Bankvertrieb in Italien betroffen.
Da war der englische Übersetzer, aber auch der Tonspur ein bisschen.
Sorry for that. Ja, wenn wir weitermachen, Sie sehen aber, oder ich glaube, dass wir jetzt im Markt auch schon mal erste Anzeichen einer Erholung sehen. Es kommt wieder Liquidität in die Märkte zurück. Und wir sind auch optimistisch, dass wir das Jahr 2008 trotzdem mit guten Ergebnissen abschließen können. Lassen Sie mich an der Stelle auch ein Wort zu den Spekulationen um die Dresdner Bank und mögliche Bankenfusionen in Deutschland sagen. Es geht da um ein grundsätzliches Thema, das wissen Sie ja alle. Wir haben einen fragmentierten Bankenmarkt mit einem relativ kleinen Anteil, 30%. Im Privatbankenbereich, der von einer hohen Zahl von sich auf eine hohe Zahl von Privatbanken verteilt. Und wir haben schon immer darauf hingewiesen, dass die großen Privatbanken jeweils einen zu geringen Marktanteil im deutschen Markt halten. Auf der Grundlage oder an der Grundaussage hat sich nichts geändert. Wir begrüßen daher, dass sich nun die Erkenntnis durchzusetzen scheint. Es muss ja eine Konsolidierung erfolgen. Und wir werden, wie bereits angekündigt, versuchen, einen aktiven Beitrag zu dieser Konsolidierung zu leisten. Ich weiß, meine Damen und Herren, dass Sie 1000 Fragen zu dem Thema haben, aber ich bitte um Verständnis, dass das alles ist, was ich zu dem Thema heute sagen kann. Lassen Sie mich abschließend noch eine Bemerkung machen, die, was mir sehr am Herzen liegt und was ich für sehr wichtig halte. Wir haben ein schwieriges Marktumfeld, aber in einem schwierigen Marktumfeld wird der Grundstein für den nächsten Marktaufschwung gelegt. Das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt und darauf legen wir unser besonderes Augenmerk. Im Einzelnen heißt das aus meiner Sicht strikte Kostenkontrolle in allen Bereichen, kein Preisdumping, sondern Festhalten an einer disziplinierten Zeichnungspolitik im Versicherungsbereich, ein konsequentes Risikomanagement über alle Segmente hinweg und im Asset Management die Sicherung unserer nachhaltigen Outperformance trotz der volatilen Märkte. Es wird im Wettbewerb entscheidend sein, dass sich die Kunden und unsere Geschäftspartner darauf verlassen können, dass wir ihnen Stabilität bieten. Und ich glaube, wir sind in dem Bereich sehr gut unterwegs und ich werde versuchen, im Laufe der Präsentation diese Punkte dann jeweils auch anzusprechen. Damit würde ich gerne in die eigentliche Präsentation einsteigen und auf Seite 2 sehen Sie im Wesentlichen das illustriert, was ich in meiner Vorbemerkung angesprochen hätte. Unser operatives Ergebnis ist 35% zurückgegangen auf 1,85 Milliarden, wesentlich beeinträchtigt durch diese 845 Millionen Wertberichtigungen auf unser ABS Trading Portfolio. Das Net Income ist weiter zurückgegangen auf jetzt 1,15 Milliarden und wesentlich beeinflusst dadurch, dass wir per Saldo 1,8 Milliarden weniger Ergebnisbeitrag aus den Realisierungen unseres Aktienportfolios hatten. Wenn wir dann in die einzelnen Werttreiber und Ergebnisseinflussgrößen einsteigen auf Seite 4, die Umsätze sind um 5,7% oder bereinigt um Währungskursentwicklungen um 4,2% zurückgegangen auf 27,7 Milliarden. Ich habe Ihnen rechts oben in diesem Bubble die wesentlichsten Einflüsse genannt. Das sind ca. 600 Millionen Wechselkurseffekte, im Wesentlichen der US-Dollar. Das sind die schon erwähnten 850 Millionen Wertberichtigungen in unserem ABS-Portfolio, die Sie wissen, wie Sie wissen, ja aus für die Rechnungslegung quasi als negative Umsätze gezählt werden. Und wir haben einen Rückgang aus unserem Bank Assurance Geschäft in Italien von 1,1 Milliarden. Das ist zu sehen vor dem Hintergrund eines generell sehr schwachen Bank Assurance Marktes in Italien, der in den ersten drei Monaten um rund 30% zurückgegangen ist. Und das ist natürlich auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Und wir hätten zweitens noch ein Sonderthema dadurch, dass bei einem unserer Bankpartner, der Banker Antoniana Veneta, der Eigentümer gewechselt hat, das Kooperationsabkommen auf dem Papier zwar noch fortbesteht, aber de facto im wirklichen Leben mit wenig Leben ausgefüllt wird und sich daher natürlich ein weiterer Rückgang unserer Prämieneinnahme ergeben hat. Wenn wir dann zum operativen Ergebnis gehen auf Seite 4, dann sehen Sie ein, wie ich glaube, nach wie vor und sogar verbessertes, hervorragendes Ergebnis in der Schadenunfallversicherung. Seite 5, Entschuldigung, neben dem schon erwähnten Rückgang im Bankgeschäft, der im Wesentlichen durch die 845 Millionen Markdowns getrieben ist, sehen wir aber auch, was ich eingangs erwähnte, einige Spuren aus der Finanzmarktkrise im Lebensgeschäft und im Bereich des Asset Management. Besonders wichtig vor dem Hintergrund ist eben, dass wir weiter halt an dem arbeiten, was wir beeinflussen können. Und die vier Punkte, die ich eingangs genannt hätte, lassen Sie mich dazu mal kurz zwei Beispiele geben. Das erste auf Seite 6. Unsere Verwaltungsaufwendungen sind deutlich rückläufig. Wir haben über alle Segmente oder praktisch über alle Segmente rückläufige Verwaltungsaufwendungen in der Gruppe insgesamt 400 Millionen. Um das ein bisschen zu positionieren, in diesen 400 Millionen wirken sich natürlich auch aus rückläufige, performanceabhängige Vergütungen. Da sind ein paar Reklassifizierungen enthalten von den Verwaltungsaufwendungen in die jeweiligen Provisionsüberschüsse der Versicherungssegmente, die Sie vom letzten Quartal kennen. Aber per Saldo haben wir Effizienzgewinne oder Produktivitätsvorteile von gut 150 Millionen realisiert, die sich ungefähr verteilen mit knapp 70 Millionen auf Schadenunfall, mit 65 Millionen aufs Bankgeschäft und mit 20 Millionen auf die Lebensversicherung. Insgesamt sind wir damit also, glaube ich, auf dem richtigen Weg, um die Plattform für die Zukunft zu setzen. Ein zweites Beispiel, das ich gerne geben möchte, weil es im großen Teil der Segmentdarstellungen immer untergeht, hier auf der Seite 7 zusammengefasst unsere Ergebnissituation in den Emerging Markets. Die Emerging Markets liefern im ersten Quartal einen Beitrag zum Gesamtumsatz von knapp 10% und einen Beitrag zum operativen Ergebnis von 8%. Ich glaube, wir haben damit unsere Aktivitäten in diesen Märkten zu einem beachtlichen und profitablen Geschäft ausgebaut und dabei sind noch nicht berücksichtigt unsere Joint-Venture-Unternehmen, zum Beispiel in Indien, wo wir eben alleine im ersten Quartal 2008 einen Umsatz von 717 Millionen hatten. Anmerkung am Rande, wenn Sie mich fragen, wieso ist das operative Ergebnis oder der Ergebnisbeitrag mit 8,1% geringer als der Anteil am Gesamtumsatz, dann hängt das einfach damit zusammen, dass in unseren Emerging Markets der Anteil im Lebensgeschäft deutlich höher ist als im Gesamtportfolio und sich aus den unterschiedlichen Umsatzzahlen dann natürlich oder Return on Sales dann natürlich auch eine unterschiedliche Gewichtung ergibt insgesamt, aber wie ich meine, ein sehr erfolgversprechende Situation, die auch für die Zukunft steigende Ergebnisbeiträge aus diesem Segment erwarten lässt. Ich komme dann zum nicht operativen Ergebnis auf Seite 8. Und Sie finden auf dieser Folie einen Aufriss der beiden Größen Realisierungsgewinne und Abschreibungen, die ich ja eingangs erwähnt hatte, auf der rechten Seite. Wie Sie sehen können, ist die Position maßgeblich durch die Entwicklung der Aktienmärkte bestimmt. 1,4 Milliarden geringere Realisierungen und 400 Millionen höhere Wertberichtigungen. Allerdings, und das ist die letzte Zeile in dieser Tabelle, wir hätten natürlich deutlich mehr realisieren können. Wir haben per 31.03. einen Bestand an nicht realisierten Aktiengewinnen von rund 8 Milliarden. Und diese 8 Milliarden sind bitte so zu verstehen, dass es sich hier um einen Net-Income-Effekt handelt, also stille Reserven minus Minderheiten minus Policyholder minus Steuer. Haben aber vor dem Hintergrund der schwachen Märkte eben unser Pulver trocken gehalten und gehen davon aus, dass wir hier im Laufe des Jahres unser Realisierungsprogramm noch werden abwickeln und damit natürlich auch das Gap zu den Vorjahresergebnissen entsprechend schließen können. Vielleicht am Rande auch noch interessant, von diesen rund 8 Milliarden nicht realisierten Gewinnen sind über Hedges rund 25% eingeloggt. Komme ich damit zum Quartalsüberschuss auf Seite 9. Ich glaube, dass das Table ziemlich selbsterklärend ist. Lassen Sie mich nur zwei Anmerkungen machen. Der Steuersatz fällt mit rund 35% relativ hoch aus. Das geht ist darauf zurückzuführen, dass wir davon Abstand genommen haben, latente Steuern auf die Markdowns im Handelsbereich zu bilden. Wenn Sie so wollen, ist das ein eher konservativer Ansatz und gibt ein gewisses Upside-Potential für die Zukunft. Sie sehen, wenn Sie zweitens auf die Anteile Dritter gucken, mit rund 80 Millionen, ein sehr niedriger Betrag, natürlich die Folge unserer Minority-Buyouts. Und Sie können davon ausgehen, dass der Betrag auch für das Gesamtjahr im unteren dreistelligen Millionenbetrag bleiben wird. Wir haben, damit bin ich auf Seite 10, eine weiterhin sehr solide Kapitalausstattung. Natürlich sehen Sie auf der linken Seite, dass das Eigenkapital absolut zurückgegangen ist, was einfach auf den Rückgang der unrealisierten Gewinne und Verluste zurückzuführen ist. Was zweitens darauf zurückzuführen ist, das ist in der Fußnote 2 angesprochen, dass natürlich der schwache Dollar auch nochmal einen Einfluss auf unser Eigenkapital hatte und damit die Gewinnrücklagen trotz 1,1 Milliarden Profit mehr oder weniger unverändert geblieben sind. Wichtig aus meiner Sicht aber, dass wir auch trotz der Finanzmarktkrise nach wie vor mit einer Solvabilitätsquote von 150% unterwegs sind und damit genau auf der Marke, die wir uns als untere Zielkante und notwendig definiert hätten, auch unter Risikomanagement-Gesichtspunkten, um nachhaltig vor irgendwelchen Kapitalmaßnahmen oder gegen irgendwelche Kapitalmaßnahmen gefeit zu sein. Ich darf dann nochmal einmal zurückkommen zu dem Thema Risikomanagement auf der Seite 11 und hier bezogen auf den Versicherungsbereich. Ich werde das Thema im Banksegment dann nochmal für die Banking Assets aufnehmen. Ich glaube, auf diesem Slide in a nutshell wirklich, dass wir im Risikomanagement sehr gut unterwegs sind. Wir haben das Equity Gearing weiter zurückgefahren. Wir stehen jetzt bei knapp 0,6, also genau in der Zielmarke, die wir uns bezogen auf unsere Risikotragfähigkeit zum Ziel gesetzt haben. Wir sind, was das Zinsrisiko betrifft, haben wir eine weitgehend gematchte Asset-Liability-Position, das heißt die Duration der Aktiva ist der Passiva angepasst. Das heißt also, wenn sich die Zinsen ändern, haben wir ökonomisch kein Zinsänderungsrisiko, weil sich gleich oder gegengerichtete Auswirkungen auf Aktiv- und Passivseite ergeben. Und wir haben einen Anleihebestand mit sehr hoher Qualität. Wir haben rund 2/3, wie Sie sehen können, in der Grafik ganz rechts für Schaden, Unfall und Leben, rund 2/3 unserer Anleihen in Staats- und Regierungsanleihen. Und wir sind auch, was die Corporate Bonds betrifft, mit einer sehr hohen Ratingqualität ausgestattet, sodass wir im ersten Quartal keinerlei Wertberichtigungen oder Impairments hinnehmen mussten, wie übrigens auch im gesamten Jahr 2007 nicht. Damit darf ich auf die einzelnen Segmente übergehen. Zunächst Schadenunfall. Wir sind mit einer Steigerung des operativen Ergebnisses von 16,7% nach wie vor sehr, sehr gut unterwegs. Ich glaube, wir haben damit wieder mal demonstriert, wie man in einem auch schwachen Marktumfeld ausgezeichnete Ergebnisse erzielen kann, nämlich durch selektive Zeichnung, Preisdisziplin und Kostensenkung. Und Sie sehen auch auf der rechten Seite bei der Ergebnisentwicklung, dass die wesentliche Ergebnisverbesserung aus dem versicherungstechnischen Ergebnis kommt. Wir werden gleich sehen auf dem nächsten oder übernächsten Slide, das ist eine Balance aus verschiedenen Komponenten. Wir haben etwas höhere Schadenquoten, aber deutlich bessere Kostenquoten. Wenn wir dann auf der nächsten Seite uns die Prämienentwicklung anschauen, lassen Sie mich zunächst eine Vorbemerkung machen. Wenn Sie sich die Grafik rechts ansehen, dann wir haben 300 Millionen Beitragseinnahme AGF Krankengeschäft, was bisher in der Schaden- und Unfallversicherung erfasst war, mit Beginn 2008 ins Leben- und Krankenversicherungssegment umgegliedert. Das hat einfach damit zu tun, dass es, glaube ich, sachgerecht ist, dieses Geschäftssegment im Lebens- und Kranken auszuweisen und nicht im Schadenunfall. Wenn man für diese 300 Millionen adjustiert, dann ist die Beitragsentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung leicht rückläufig, minus 0,8 Gesamtwachstum, minus 0,6 organisches Wachstum. Es ist vor dem Hintergrund des unverändert starken Wettbewerbs in den Schaden- und Unfallversicherungsmärkten auch unsere Strategie unverändert. Da wiederhole ich mich, selektive Zeichnungspolitik, und ich glaube einfach auch aufgrund unserer Größe und dadurch, dass wir über die richtigen Instrumente verfügen, können wir die Risiken auswählen, die wir für risikogerechte Preise auch annehmen wollen. Wenn wir über die Preise insgesamt, über Preisentwicklung kurz reden, dann liegen die Preise insgesamt im Schaden-Unfall-Segment noch im Rahmen unserer Erwartungen. Wir haben geringere Preise im Kraftgeschäft, und zwar inklusive natürlich des Schadenfreiheitsrabattes und der Veränderung. Wir haben auch heuer wieder nach wie vor rückläufige Frequenz. Das wirkt sich auf die Schadenfreiheitsrabatte aus, und wir haben stabile bis festere Prämien in den übrigen Bereichen. Der Einfluss der Preise war im ersten Quartal leicht rückläufig, also wir haben ungefähr 40% oder 45% unserer gesamten Prämien erneuert, mit einem Preisimpact für das Gesamtjahr von ungefähr minus 0,3%. Das liegt leicht unter den 0,5, die ich Ihnen noch in der Jahreskonferenz genannt hatte, aber das liegt zum großen Teil daran, dass im ersten Quartal traditionell deutlich mehr Kraftversicherungsverträge erneuert werden als übriges Geschäft und sich damit natürlich auswirkt, was ich gerade angesprochen hatte, dass wir fürs Gesamtportfolio rückläufige Preise in Kraft und steigende Preise im übrigen Geschäft sehen. Vielleicht noch interessant für das große Bild, das ist ja auch im Rahmen unseres Outlooks 2007 bis 2009 angekündigt worden. Wir haben den Netto-Selbstbehalt weiterhin erhöht. Er hat sich im ersten Quartal um ungefähr 1,8 Prozentpunkte erhöht oder in Zahlen ausgedrückt rund 300 Millionen mehr oder 300 Millionen weniger Prämien, so rum, an Rückversicherer zitiert. Wenn wir uns nun auf Seite 15 die Combined Ratio angucken, dann sehen Sie, dass im Vergleich zum ersten Quartal 2008 die Combined Ratio zurückgegangen ist von 96,8 auf 94,8. Dabei ist die Schadenquote um 0,5 Prozentpunkt gestiegen und die Kostenquote hat sich deutlich vermindert um 2,5 Prozentpunkte. Vielleicht zum Hintergrund der Entwicklung auf der Schadenseite. Da ist eine Reihe von gegenläufigen Elementen. Zum einen, wir hatten Einfluss aus Naturkatastrophen, das war im Wesentlichen der Sturm Emma, aber auch eine Reihe von Tornados und anderen Dingen in den USA, in Australien. Der Einfluss NatCat war ungefähr 2,8 Prozentpunkte, also über dem, was wir normalerweise planen. Sie wissen, wir planen mit rund 2%. Wir haben aber auch, wenn man jetzt die Schadenanfalljahr-Schadenquote für Naturkatastrophen adjustiert, sehen wir einen Anstieg der Schadenanfalljahrquote um 2,7%. Das hat im Wesentlichen drei Einflüsse. Wir sehen ganz grundsätzlich, wenn man das über die letzten 5, 6 Quartale vergleicht, einen leicht ansteigenden Trend der Schadenanfalljahrquote um 0,5 Prozentpunkt. Wir hatten ungefähr eine Sonderbelastung von gut 1% aus einer Häufung von Großschäden im ersten Quartal. Wir definieren Großschäden mit einem Schadenbetrag von 5 Millionen plus. Und der Rest ist zurückzuführen auf ein Compositum Mixtum, auf den leicht negativen Preiseffekt im ersten Quartal, von dem wir ausgehen, dass er nicht nachhaltig ist, auf eine gewisse steigende Schadeninflation, die kompensiert wird durch weiter verbesserte Schadenhäufigkeit. Und gegenläufig natürlich auch, oder zu unseren Gunsten, die fortlaufenden Maßnahmen und Aktivitäten aus unserem Sustainability-Programm. Letzte Anmerkung vielleicht, Abwicklungsergebnis. Das Abwicklungsergebnis war 3,6% und liegt damit in etwa im Durchschnitt der letzten 12 Quartale. Der Rückgang der Kostenquote ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Verwaltungsaufwendungen zurückzuführen. Sie erinnern sich an eines der ersten Slides, den Rückgang der Verwaltungsaufwendungen um rund 200 Millionen. Von diesen 200 Millionen entfallen rund 130 Millionen auf Währungskurseffekte, performanceabhängige Vergütungen und Reklassifizierungen, die insbesondere mit unserem Kredit- und Reisegeschäft zusammenhängen. Und 70 Millionen wirkliche Produktivitätsverbesserungen. Ich darf damit übergehen zu Leben und Kranken. Das operative Geschäft im Lebens- und Krankenversicherungssegment reduziert sich um 160 Millionen. Dies ist im Wesentlichen auf die schwachen Kredit- und Aktienmärkte zurückzuführen. Wenn man sich die Ergebnisquellen im Einzelnen anguckt, dann geht das technische Ergebnis um rund 90 Millionen oder 95 Millionen zurück. Der größte Teil davon, nämlich gut 60 Millionen, beinhaltet eine Erhöhung der Reserven für die garantierten Minimum-Todesfallleistungen in unserem US-amerikanischen Geschäft. Was dahinter steht, das ist relativ technisch, aber wenn der Wert des Guthabens der Versicherungsnehmer aufgrund der schlechten Performance an der Börse oder eines Kursverfalls auf den Kapitalmarkt sinkt, werden höhere Reserven benötigt für diese Minimum-Todesfallleistungen. Und obwohl sich dabei eigentlich im Kern her nicht wirklich um einen versicherungstechnischen Effekt im eigentlichen Sinne handelt, gehört diese Reserveerhöhung aber im Sinne unserer Definition zum technischen Ergebnis. Also was ich damit eigentlich sagen will, dass der größte Teil dieses Rückgangs der Risikomarge durch die Kapitalmärkte getrieben ist und nicht durch irgendwie eine Verschlechterung der kalkulatorischen oder des kalkulatorischen Risikoergebnisses, soweit biometrische Risiken betroffen sind. Das geht dann auch über zu dem Rückgang im Kapitalanlageergebnis, wo wir einen geringeren Ergebnisbeitrag hatten. Wir hatten insgesamt im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft 1 Milliarde weniger Kapitalanlageergebnis verglichen zum ersten Quartal 2007. Das ist ganz ausschließlich zurückzuführen auf höhere Impairments und geringere Veräußerungsgewinne vor dem Hintergrund, den ich ja schon erläutert hatte. Das Kostenergebnis mit 50 Millionen sieht im Vorjahresvergleich schlecht aus. Im wirklichen Leben, sage ich mal, ist es aber besser als im Vorjahr. Denn im Vorjahr hatten wir einen außerordentlichen Einfluss aus einem True-Up bei Allianz Leben, werden wir in dem Jahr, darauf hatte ich ja hingewiesen, echte Kosteneinsparungen in den Verwaltungsaufwendungen im Lebensgeschäft zu verzeichnen haben. Und wenn man die 50 Millionen fortschreibt für das Jahr, dann gehe ich davon aus, dass wir ein Kostenergebnis zum Jahresende haben werden, das besser ist als im letzten Jahr. Wenn wir uns die Beitragseinnahmen angucken, Seite 18, dann bewegen sich die insgesamt auf stabilem Niveau. Natürlich wäre noch das Rekordquartal, viertes Quartal 2007, im Kopf halt, mag im ersten Blick enttäuscht sein, aber normalerweise ist das vierte Quartal im Leben immer das Beste. Und zum Zweiten hätte ich ja genannt, es gibt in diesem Quartal einen besonderen Grund, und zwar Italien, wo der gesamte Bank-Assurance-Markt um rund 30% rückläufig war und sich bei uns eben noch ein Sondereffekt ergeben hat. Wenn Sie aber im Übrigen einen Gutteil der einzelnen Länder ansehen, dann finde ich besonders schön, dass die meisten Länder ein erhebliches Wachstum verzeichnen und da insbesondere in Deutschland, in Frankreich und in der Schweiz, wozu im Wesentlichen auch größere Gruppenverträge beigetragen haben. Auch in Asia Pacific haben wir nach wie vor ein sehr dynamisches Wachstum. Auf der negativen Seite, wenn Sie so wollen, schlägt durch die Entwicklung in New Europe, wo wir einen Rückgang von 39,5% haben, und hier haben wir in Übereinstimmung mit unserem Bankpartner aufgrund der Marktsituation entschieden, die jährliche Verkaufskampagne im ersten Quartal für Einmalbeitragsprodukte nicht durchzuführen und auf ein späteres Quartal zu verschieben. Wir gehen aber davon aus, dass wir dieses Gap im Gesamtjahr wieder schließen können. Ein Wort vielleicht noch zu der Situation in den USA. Wir sind im Variable Annuity Geschäft ganz gut unterwegs. Vor dem Hintergrund der Marktsituation hat sich die Prämie auf Vorjahresniveau gehalten. Der Rückgang ist zurückzuführen auf das Equity Indexed Annuity Geschäft, was, und Sie kennen das, die Rechtsstreitigkeiten dort sind noch nicht vollständig abgewickelt. Das hat natürlich einen gewissen dämpfenden Einfluss, und auch hier haben wir vor diesem Hintergrund entschieden, auf eine Sales-Kampagne zu verzichten. Wenn wir uns das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft Seite 19 nicht so sehr unter buchhalterischen Gesichtspunkten, sondern unter ökonomischen Gesichtspunkten ansehen, dann sieht aus meiner Sicht das Bild sehr erfreulich aus. Wir sind mit einer Neugeschäftsmarge von 3% unterwegs, was sich im internationalen Vergleich sehr, sehr gut sehen lässt. Der Barwert unserer Neugeschäftsprämien ist um 7,6% gestiegen, auch wenn man für die Minorities, den Zukauf von Minorities adjustiert, bleibt immer noch ein Wachstum von 1,3%, und auch unser Neugeschäftswert ist mit 243 Millionen auf einem sehr schönen Niveau. Damit ist dann, glaube ich, auch die Basis für weiteres profitables Wachstum und gute Ergebnisse in der Lebensversicherung für die Zukunft gelegt. Ich komme damit zum Bankgeschäft. Die Dresdner Bank weist im ersten Quartal, und Sie wissen, dieses Banksegment ist wie immer nur Dresdner Bank, die übrigen Banking Operations sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Die Dresdner weist für das erste Quartal operativ einen Verlust von 453 Millionen aus. Das resultiert im Wesentlichen aus den schon mehrfach erwähnten 845 Millionen Wertberichtigungen auf unser ABS Trading Book. Wenn man sich die übrigen Komponenten ansieht, dann gibt es gute und weniger gute Entwicklungen. Ohne die Wertkorrekturen hätten wir einen Ergebnisrückgang, das sehen Sie auf der rechten Seite, oder einen Ertragsrückgang von 459 Millionen verzeichnet. Das sieht mehr aus, als es tat, oder schlechter aus, als es tatsächlich ist. Denn in dieser Abweichung sind enthalten, klein a, das positive Einmalergebnis von 2007 wegen KGAL, Sie werden sich erinnern, das sind rund 170 Millionen. Und außerdem 95 Millionen zusätzliche Wertkorrekturen für unser Monoline Exposure, die wir im ersten Quartal, wo wir im ersten Quartal 2008 die Reserven erhöht haben und die auch in die Umsatzzahlen eingehen. Auf der Habenseite steht, dass die Kostenbasis weiter gesenkt wurde. Was wichtig ist, dieser Rückgang der Kosten ist nicht nur auf leistungsabhängige Entlohnungskomponenten zurückzuführen, sondern wie ich schon ausgeführt hatte, auf weitere Effizienzgewinne in der Größenordnung von rund 60 Millionen, die über alle Kostenkategorien, Personalaufwendungen und Sachaufwendungen hinweggehen. Die Risikovorsorge weiterhin auf niedrigem Niveau profitiert immer noch von der Portfoliobereinigung, die wir vor einigen Jahren vorgenommen haben und was uns eben auf einem Kreditbuch von sehr hoher Qualität belassen hat. Wenn wir dann auf Seite 22 uns näher die Umsätze ansehen, dann sind die natürlich klarerweise durch die Kreditseite belastet. Der Rückgang des Zinsüberschusses ist im Wesentlichen auf den schon erwähnten Einmaleffekt, so wie Sie sehen, das in der Zeile ganz unten IAS 39 Effekt zurückzuführen. Die Entwicklung des Provisionsüberschusses spiegelt, was ich dann am Anfang erwähnt hatte, das veränderte Kundenverhalten im aktuellen Marktumfeld wieder. Die Aktivität und die Risikopräferenz unserer Kunden ist einfach zurückgegangen. Es findet ein Wechsel in weniger risikoreiche Anlagen, insbesondere in Kundeneinlagen, statt. Und beide Effekte haben dazu geführt, dass die Erträge im umsatzabhängigen Wertpapiergeschäft deutlich zurückgegangen sind. Kommen wir dann zu dem Thema der Abschreibungen. Auf Seite 23 hier der Update von unserer Annual Conference vom Februar. Wenn Sie sich die einzelnen Kategorien ansehen, dann erlauben Sie mir die saloppe Bemerkung, was LBO-Commitments und Conduits betrifft, nichts Neues. Keine negativen Auswirkungen in der Gewinn- und Verlustrechnung in 2008. Und wir gehen auch weiterhin davon aus, dass unsere Risikoposition hier in diesen beiden Bereichen sehr gut abgesichert und überschaubar ist. Sie werden sich erinnern an meine Ausführungen, diese beiden Positionen sind im Bankbuch. Und P&L-Effekte sind damit nur deshalb zu verzeichnen, wenn Ausfälle eingetreten sind oder mit Ausfällen ernsthaft zu rechnen ist. Und wie gesagt, wir rechnen aus heutiger Sicht mit solchen Ausfällen nicht. Sie sehen dann in der nächsten Kategorie ABS Handelsbuch und Credit Enhancements, wie sich im Einzelnen die Bewertungskorrekturen von 845 Millionen auf die einzelnen Positionen verteilen. Und ich werde darauf im Einzelnen noch eingehen. Sie sehen die 95 Millionen Monoliner, die ich schon erwähnt hatte. Bevor ich im Detail auf die Abschreibungen eingehe, lassen Sie mich noch ein paar Worte zu K2 sagen. K2, und das hätten wir auch schon in der Pressekonferenz so kommuniziert, die Entscheidung ist inzwischen von allen Gremien getroffen. Die Dresdner unterstützt K2 in Form einer Mezzanin und einer Backstop-Facility seit dem 18. März. Wir haben auf dieser Basis K2 auch voll in die Konsolidierung zum 31.03. dieses Jahres mit einbezogen. Die Auswirkungen auf regulatorischer Seite sind, die Risk-Weighted Assets steigen um 2,3 Milliarden und die Kernkapitalquote geht dadurch um knapp 0,6 Prozentpunkte zurück. Wir haben im Backup, finden Sie noch ein Slide zu K2 mit weiteren Informationen. Die negative Auswirkung in der Gewinn- und Verlustrechnung von 19 Millionen, die Sie sehen, bezieht sich nicht auf die übernommenen Assets von K2, sondern ist eine Abschreibung auf die Capital Note, die wir an K2 halten und die vor der Konsolidierung aufgrund der bis dahin eingetretenen Marktentwicklung noch durchzuführen war. Ich würde dann gerne übergehen auf den ABS Handelsbestand Seite 24 die Abschreibungen im Einzelnen. Sie sehen auf der linken Seite oben, dass unser Netto-Exposure von 10,5 auf 10,1 zum 31.03. zurückgegangen ist. Wir hätten, und darauf hatte ich beim letzten Mal auch hingewiesen, am 2.4. ist eine größere Position von 2,7 Milliarden gesettelt worden, sodass seit 2.4. unser Netto-Exposure bei 7,4 Milliarden liegt. Sie sehen im linken unteren Teil die Aufteilung des Rating-Exposures, wo man erkennen kann, dass nach wie vor 81% A oder besser geratet sind. Das ist ein bisschen niedriger als die 89% zum Jahresende, aber natürlich sind die zwischenzeitlichen Rating-Herabstufungen auch nicht spurlos an unserem Portfolio vorbeigegangen. Wir haben aber mit 81%, wie ich glaube, immer noch eine sehr, sehr hohe Portfolioqualität. Auf der rechten Seite sieht man, dass wir seit Beginn der Kreditkrise gut 2 Milliarden oder 2,1 Milliarden von unserem Netto-Exposure abgeschrieben haben. Wir stehen jetzt bei 8,1 Milliarden oder wenn Sie die vorerwähnten 2,7 Milliarden abziehen, bei 5,4 Milliarden. Die eigentlich kritischen Assets aus unserer Sicht sind die US RMBS und die CDOs, die zum 31.03. noch mit 1,9 Milliarden in den Büchern stehen. Und auf der nächsten Seite gibt es dazu noch nähere Erläuterungen und wie sich die Abschreibungen im Einzelnen verteilen. Auf Seite 25 sehen Sie die Zusammensetzung der kritischen Papiere und deren Exposure-Entwicklung. Bevor wir da reingehen, lassen Sie mich nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, wir haben auch in diesem Quartal, wie nicht anders zu erwarten, an unserer Bewertungspolitik konsequent festgehalten. Das heißt, wir bewerten streng auf Basis beobachtbarer Marktdaten, also Level 2. Das heißt also auch weitgehend frei von Managemententscheidungen und Ermessen. Und wir haben auch nicht irgendwelche Positionen vom Handelsbuch ins Tradingbuch geschoben, um Wertberichtigungen zu vermeiden. Wenn Sie sich jetzt die Positionen im Einzelnen ansehen, und ich würde mal gleich auf die ganz rechte Spalte gehen, nämlich verbleibender Buchwert per 31.03., dann möchte ich erstens hervorheben, dass wir die Mezzanine-CDOs jetzt auf Null abgeschrieben haben, also kein Risiko mehr in den Büchern, dass wir die zweite kritische Position, nämlich RMBS Subprime, jetzt um insgesamt 56% wertberichtigt haben, sodass der verbleibende Buchwert 250 Millionen beträgt. In den RMBS Midprime sind ja auch die Land auf Land ab diskutierten Alt A enthalten, die auch als kritisch angesehen werden. Hier haben wir noch ein Restexposure von 146 Millionen. Wenn Sie also, und jeder muss sich natürlich seine Meinung dazu selber bilden, aber die Themen, die vielleicht, die am Ende wirklich toxisch sind, nämlich Mezzanine, RMBS Subprime und RMBS Midprime, stehen damit in unseren Büchern noch mit knapp 400 Millionen. Das ist weniger als 1% unseres Eigenkapitals. Und wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, das ist zwar nach wie vor ein sehr, sehr hoher Betrag, aber das ist etwas, was mir jetzt nicht unbedingt schlaflose Nächte bereitet. An der Stelle kommt natürlich, oder würde ich auch die Frage erwarten, ja, wie sieht's denn jetzt aus, was erwarten Sie für das zweite Quartal? Es ist aus heutiger Sicht relativ schwierig zu beantworten, wenn wir uns die Entwicklung der Indizes und, oder zwei Anmerkungen. Also wir sehen zum Ende April, 30.04. erstens, dass die meisten ABX-Indizes für fast alle Vintages sich erholt haben. Und wir sehen auch wieder, dass wieder Liquidität in die Märkte kommt. Auf Basis der Zahlen vom 30.04. Würde ich auf jeden Fall keine zusätzlichen Wertberichtigungen mehr erwarten. Allerdings, und wir sehen jetzt schon in den ersten paar Tagen vom Mai, dass sich die Indizes wieder ein bisschen verschlechtert haben. Und wir werden abwarten müssen, wie sich das Thema im Verlauf des Quartals weiterentwickelt. Damit darf ich abschließend zur Kapitalausstattung kommen. Trotz Kreditkrise und trotz Konsolidierung von K2 haben wir eine Tier 1 Capital Ratio von 9,2%. die sich, glaube ich, nach allen Maßstäben im nationalen und im internationalen Vergleich als durchaus sehr gut einstufen lässt, sodass, lange Rede, kurzer Sinn, Kapitalbedarf bei der Dresdner nicht besteht. Ich darf damit zu Asset Management kommen. Und wie Sie erkennen können, ich hätte ja schon darauf hingewiesen, hat das operative Ergebnis des Asset Management Segment im ersten Quartal auch etwas gelitten. Wir sind dennoch der Ansicht, dass sich in diesem extremen, schwierigen, in diesem schwierigen Marktumfeld unsere Kollegen sehr, sehr gut gehalten haben. Wenn man den Rückgang des Ergebnisses sich im Einzelnen anguckt, dann sind das vielleicht 3 oder 4 Faktoren, auf die ich hinweisen möchte. Zum einen hat sich natürlich der schwache US-Dollar ausgewirkt. Die Revenues sind um Dollar bereinigt um 75 Millionen zurückgegangen. Wir hätten zweitens Verluste aus der Marktbewertung von Seed Money, was sich mit rund ungefähr 10 Millionen auf die Revenues ausgewirkt hat. Und wir haben eine Rückstellung für Geldmarktfonds oder hatten eine Rückstellung für Geldmarktfonds in Frankreich zu bilden, was die Aufwendungen um 12 Millionen erhöht hat. Und ganz grundsätzlich hatten wir einen Umsatzrückgang im Equity-Geschäft, der sich mit rund 30 Millionen niedergeschlagen hat. Dennoch ist das Segment aus meiner Sicht für Wachstum, künftiges Wachstum, sehr, sehr gut positioniert, und zwar auf folgenden Gründen, auf die ich auch gleich eingehen werde. Das ist zum einen die Stärke unseres festverzinslichen Geschäfts. Wir haben weiterhin sehr stabile Margen und wir haben nach wie vor eine erstklassige Investment-Performance. Auf Seite 29 haben wir Ihnen einen Breakdown gegeben über die eigenen Geschäftsfelder. Und ich möchte nur auf 2 Punkte hinweisen, nämlich wenn Sie auf der linken Seite diese weißen Bubbles ganz oben, gibt die Erlösmarge auf die verwalteten Drittgelder ein und Sie sehen, dass die Marge mit rund 41 Basispunkten sehr, sehr stabil geblieben ist. Sie sehen zweitens in der Tabelle ganz unten, dass sich unser Rentengeschäft zwar absolut kaum erhöht hat, aber währungsbereinigt um 11% erhöht hat, was zeigt, dass unser Fixed-Income-Geschäft insgesamt auch vor dem Hintergrund der Kreditkrise sehr, sehr gut positioniert ist und Fresh Money anzieht. Wenn wir dann, und das ist mein letzter Punkt, auf die Seite 30 gehen, dann sehen Sie, dass die Investment-Performance nach wie vor sehr, sehr gut ist. 83% unserer Assets under Management outperformen ihre maßgebliche Benchmark. Und wir sehen, was sehr erfreulich ist, dass im ersten Quartal 2008 die Nettomittelzuflüsse deutlich nach oben gegangen sind mit knapp 26 Milliarden Euro. Und das ist dann natürlich auch wieder eine Basis für zusätzliche Revenues und Ertragssteigerungen für den weiteren Verlauf des Jahres 2008. Damit, meine Damen und Herren, darf ich zur Zusammenfassung kommen, Seite 32. Ich glaube, unsere fundamentalen Geschäftsdaten sind in guter Verfassung. Wir sind nach wie vor sehr diszipliniert unterwegs im Schaden- und Unfallversicherungsbereich, was uns auch in schwachen Märkten ein sehr gutes Ergebnis ermöglicht. Wir haben profitables Wachstum im Lebensneugeschäft. Unsere versicherungseigenen Anlagen sind sehr defensiv positioniert, will sagen mit einer sehr starken Risikokontrolle. Unser verbleibender kritischer ABS-Handelsbestand, wenn Sie alles zusammennehmen, ist auf 1,8 Milliarden gesunken. Wenn Sie die aus meiner Sicht wirklich toxischen Assets nehmen, nämlich CDO Mezzanines und RMBS Midprime und Subprime, ist unser Exposure knapp 400 Millionen, also weniger als 1% des Eigenkapitals. Performance und Nettomittelzuflüsse im Asset Management sind nach wie vor auf hohem Niveau und damit auch ein Garant für zukünftig hohe Einnahmen. Wir zeigen über alle Segmente fortlaufende Effizienzverbesserungen, ungefähr 150 Millionen Effizienzgewinne, und wir arbeiten nach wie vor mit einer sehr soliden Kapitalbasis. vor diesem Hintergrund. Natürlich, die offene Frage ist, wie lange die Finanzmarktkrise weiter anhält. Und je länger die anhält, wird es schwieriger. Aber vor dem Hintergrund der guten Verfassung unserer Fundamentals halten wir nach wie vor unsere mittelfristige Ergebnisprognose, die Sie ja alle kennen, für erreichbar. Damit bin ich am Ende und freue mich auf Ihre Fragen.
Vielen Dank, Herr Dr. Perlet. Kurze Entschuldigung, falls Sie am Anfang der Präsentation auch eine leichte Überlagerung vom Dolmetscher hatten. War aber wohl nur leicht und konnte dann abgestellt werden. Nochmal der Hinweis, Ihre Fragen werden in der Reihenfolge des Eingangs aufgenommen und zum Zweiten, selbstverständlich nehmen wir auch gerne Fragen von nicht deutschsprachigen Journalisten, die Sie dann auf Englisch stellen können. Bitte um Ihre Fragen.
Vielen Dank. Die heutige Frage- und Antwortrunde wird elektronisch durchgeführt. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Überprüfen Sie bitte, ob Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unsere Geräte erreichen kann. Die Fragen werden in der Reihenfolge beantwortet, in der sie uns signalisiert werden. Wir werden so viele Fragen beantworten, wie die Zeit erlaubt. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen die erste Frage von Axel Höppner mit Handelsblatt. Bitte schön.
Grüß Gott, Herr Dr. Perlet.
Hallo, Herr
Handelsblatt. Ich hätte zwei Fragen. Zum einen wollten Sie ja zur Konsolidierung deutsches Banken-Privatkundengeschäft nichts mehr sagen. Deswegen versuche ich es mal mit Dresdner Kleinwort. Können Sie da sagen, bis wann da eine Lösung gefunden werden soll? Und vielleicht auch für beide Bereiche, ob Sie glauben, dass die aktuelle Unsicherheit dem Geschäft schaden könnte? Und die zweite Frage zu ABS, Sie haben ja gesagt, das Portfolio ist weiter reduziert worden. Münchner Rück ist ja schon wieder als Käufer unterwegs, hat gestern gesagt, möglicherweise will man es auch verdoppeln, wenn der Markt ein bisschen anzieht. Wie sehen Sie die Entwicklung, wann sind Sie da wieder, in welchem Umfang als Käufer aktiv? Danke.
Ja, Herr Höppner, also zu Ihrer ersten Frage, Sie würden verstehen, dass ich auch da keine weiterführenden Auskünfte geben kann und möchte, aber ich glaube nicht, dass die derzeitige Unsicherheit Auswirkungen aufs Geschäft hat. Ich glaube, dass die Kollegen das insgesamt sehr gut managen und ich meine, es hat sich ja an der Aufstellung der Dresdner Bank nichts geändert. Das heißt, das Geschäft läuft wie immer, es läuft mit der gleichen Kapitalausstattung, mit den gleichen Garantien und mit der gleichen Unterstützung, sodass ich da keine negativen Auswirkungen sehe. Was das Thema ABS betrifft, natürlich gucken auch wir uns den Markt an und sehen, ob man selektiv Assets zu günstigen Konditionen reinnehmen kann. Wir tun das allerdings in einer sehr, ja, sage ich mal, selektiven und zentralisierten Art und Weise, indem wir ein Center of Competence haben, der sich mit diesen Themen beschäftigt und wir nicht jeden in der Organisation erlauben, jetzt in den Markt reinzugehen, nur weil er meint, da sei eine gute Opportunity vorhanden.
Danke.
Wir nehmen eine nächste Frage von Oliver Süß mit Bloomberg. Bitte schön.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich wollte fragen, zum einen, gibt es denn für die Umbaupläne der Dresdner auch sowas wie eine Schätzung, was das die Allianz kosten wird? Wie sieht der Zeitplan aus? Kann man da noch ein bisschen mehr dazu erfahren? Dann würde mich interessieren, die Münchner Rück hat ja gesagt, dass die PNC-Marktaussichten dieses Jahr ein bisschen schwieriger werden als in den vergangenen Jahren und deswegen auch ihre Combined Ratio Erwartungen ein bisschen nach oben genommen. Bleibt die Allianz bei den 94% oder merkt man da, dass es ein bisschen schwieriger werden könnte? Und zu guter Letzt, wenn fürs Gesamtjahr keine Guidance möglich ist wegen den unsicheren Kapitalmärkten, für die gesamte Gruppe kann man dann wenigstens was zu den Versicherungseinheiten zum Beispiel sagen, was da so zu erwarten ist? Das war's schon. Danke.
Ja, zu Ihrer ersten Frage, Kostenzeitplan für die Umstrukturierung bei der Dresdner. Die Kosten sollten sich für die angestrebte Umstrukturierung im relativ moderaten Bereich halten. Also ich würde mal von kleineren zweistelligen Millionenbetrag ausgehen. Was den Zeitplan betrifft, wollen wir gerne den 31.08. anpeilen, weil uns das Leben deutlich einfacher machen würde. Sie wissen, dass wir dann in einem Handelsrecht die testierte Bilanz zum 31.12.07 für die Anmeldung der neuen PCC-Bank zum Handelsregister verwenden könnten. Was das Thema Schadenunfall betrifft und Marktaussichten, ich hätte ja darauf hingewiesen, dass die Märkte nach wie vor sehr wettbewerbsfähig sind, insbesondere die Preise auf jeden Fall nicht anziehen, in verschiedenen Bereichen auch nach unten gehen. Ich halte nach wie vor an der Aussage fest, dass wir glauben, dass wir auf der Basis unserer Portfoliostruktur besser abschneiden können als der Markt, also sprich mit flachen oder leicht steigenden Preisen. Was die Combined Ratio betrifft, natürlich, und das haben wir auch immer so gesagt, wenn Sie davon ausgehen, dass die Preise im Wesentlichen stabil sind, also nicht steigen, schlägt sich die Schadeninflation durch, und die Situation ist im Moment so, dass die Schadeninflation nicht vollständig durch die niedrigere Schadenhäufigkeit kompensiert wird. Das heißt also, es sind weitere Anstrengungen notwendig, um auf der Kostenseite nach unten zu kommen, um den Anstieg der Schadenquote zu kompensieren. Wir rechnen fürs laufende Jahr mit einem Anstieg der Schadenquote verglichen mit dem Vorjahr. Ich rechne aber auch mit einer Reduktion der Kostenquote, sodass ich per Saldo nach wie vor gute Aussichten sehe, dass wir die 94% erreichen. Das hängt natürlich aber auch, Sie kennen den Vorbehalt NetCat 2%. Wenn NetCat wesentlich drüber ist, dann werden die 94 natürlich nicht zu halten sein, und ob und in welchem Umfang in größeren Naturkatastrophen noch auf uns zurollen, das werden wir vermutlich erst im Oktober wissen oder Ende November, wie sich das Bild dann stellt. Guidance für die gesamte Gruppe. Ich hätte ja gesagt, wir sehen nach wie vor gute Aussichten, dass wir unsere mittelfristige Zielsetzung erreichen können. Wir haben auch immer gesagt, wir machen keine Aussage für die Einzeljahre oder gar einzelne Quartale. Ich glaube aber, wenn Sie sprachen die Versicherungssegmente an, wenn Sie die Versicherungssegmente nehmen, lassen Sie mich es mal so sagen, dann würde ich aus heutiger Sicht keinen Grund sehen, warum die schlechter performen sollten als im letzten Jahr.
Okay, es gab ja schon immer Nettogewinnziele zumindest.
Bitte?
Es gab ja schon immer so in gewisser Weise Nettogewinnziele fürs Gesamtjahr.
Nein, wir haben rausgegeben vor 3 Jahren, wir wollen unsere Ergebnisse um 10% steigern, aber wir haben keine Ziele für Einzeljahre gegeben, und daran würde ich auch gerne festhalten.
Gut, Dankeschön.
Vielen Dank.
Die nächste Frage kommt von Markus Theurer mit der FAZ. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Perlet.
Ich hab
ein paar Fragen. Zum einen, mir war vorher was entgangen. Warum ist nochmal der Zinsüberschuss bei der Bank so stark zurückgegangen? Sie erwähnten dann Einmaleffekt. Könnten Sie das nochmal erläutern, bitte? Dann würde mich interessieren, gab es eigentlich kreditkrisenbezogene Abschreibungen in der Versicherung und im Asset Management auch? Oder ist da nach wie vor der alte Stand, dass Sie da auf der Seite nicht betroffen sind von der Kreditmarktkrise direkt? Dann doch nochmal eine Frage zur Dresdner Umstrukturierung. Ist es richtig, dass zunächst nur das Privat- und das Firmenkundengeschäft bis Ende August in der eigenen Gesellschaft ausgegliedert werden soll? Und wie ist denn der Zeitplan für die Investmentbank? Weil ursprünglich war ja gesagt worden, es soll eine Holding geben und darunter 2 selbstständige Banken. Jetzt ist es ja wohl so, dass nur das Privat- und Firmenkundengeschäft schnell ausgegliedert wird. Also wie ist denn der Zeitplan für die Investmentbank? Bis wann wollen Sie die verselbstständigt haben? Dann eine Frage zur Prognose. Der Herr Diekmann hatte auf die Frage, ob er denn für dieses Jahr eine 10%ige Steigerung des operativen Gewinns sehen würde, hat er gesagt, es wird sehr, sehr schwierig, wenn die Kreditkrise weitergeht. Also da hat er sich auf der Bilanz PK schon geäußert, zu einer Prognose auf Jahresbasis oder zumindest zu einer Entwicklung auf Jahresbasis. Würden Sie das denn, die Aussage von Diekmann im Februar, würden Sie das heute noch bestätigen? Und die letzte Frage, Dresdner Bank ist ja das Ziel draußen, 15% risikoadjustierte Kapitalrendite mittelfristig. Ist das mittlerweile vom Tisch oder sehen Sie da noch Chancen? Dankeschön.
Ja, Herr Zeurer.
der Reihe nach. Zinsüberschussbank. Der Zinsüberschussbank ist um ungefähr 250 oder 260 Millionen zurückgegangen. Das ist in der Tat auf Einmaleffekte zurückzuführen, die sich im Wesentlichen im Corporate-Segment abspielen. Das ist zum einen, Sie erinnern sich vielleicht, im ersten Quartal 2007 hat die KGAL eine Tochtergesellschaft verkauft und der Veräußerungsgewinn ist über die Equity-Konsolidierung in den Zinsüberschuss der Bank gegangen. Das waren 170 Millionen. Wir haben ungefähr weitere 50 Millionen Einfluss aus dem bekannten IAS 39 und wir haben ungefähr 20 Millionen aus dem Verkauf eines Grundstücksportfolios Gref, wo wir eben weniger Mieterträge haben. Das erklärt insgesamt den Rückgang des Zinsüberschusses. Wenn Sie sich, und das ist, glaube ich, im Anhang der Präsentation drin, wenn Sie sich die Entwicklung Zinsüberschuss der operativen Segmente ansehen, PCC und Investmentbank, dann steigt in beiden Bereichen der Zinsüberschuss. Und wir haben auch eine leicht höhere Zinsmarge, als wir das im letzten Jahr hatten. Kreditbezogene Abschreibungen im Versicherungsgeschäft und Asset Management keine. Zu dem Thema zunächst PCC ausgliedern und ursprüngliche Holding. Ich glaube, da hat sich nichts geändert. Vielleicht war die Kommunikation am Anfang ein bisschen missverständlich, aber es war immer die ganz klare Absicht, zunächst mal PCC auszugliedern, aus dem ganz einfachen Grund, weil das technisch wesentlich einfacher ist. So, der kann im zweiten Schritt natürlich auch nochmal eine Ausgliederung der Investmentbank erfolgen, aber dafür gibt es im Augenblick keinen Zeitplan. Wir arbeiten ganz konzentriert an der Ausgliederung PCC und das erfordert alle Anstrengungen, um das auch in dem vorgesehenen Zeitplan hinzukriegen. Kann ich die Prognose von Herrn Diekmann bestätigen? Hundertprozentig, die Aussage steht, die haben wir so gemacht und da gibt es auch keinen Grund, die zu ändern. Natürlich eine Ergebnissteigerung in 2008 um angenommene 10% würde voraussetzen, dass keine oder jedenfalls keine wesentlichen Belastungen aus der Kreditkrise am Ende aller Tage in unseren Büchern verbleiben. Die 15% Return on Risk Adjusted Capital für die Bank. Ich glaube, wir haben da schon beim letzten Mal eine sehr klare Aussage gemacht, dass klein a vor dem Hintergrund des Ergebnisses 2007 wir für den Zeitraum 07 bis 09 natürlich nicht mehr davon ausgehen können, dass wir im Durchschnitt über die drei Jahre die 15% stemmen, dass wir im Übrigen aber natürlich über den Zeitraum 2009 hinaus ganz klar an dem Ziel von 15% festhalten.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Die nächste Frage kommt von Sebastian Joost mit Die Welt. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Perlet. Hier noch eine Reihe der Anfragen zur Dresdner Bank. Einerseits, Sie haben die Personalaufwendung nur ohne Boni ausgewiesen. Können Sie uns was dazu sagen, wie sich denn die Bonuszahlungen gerade im Bankbereich entwickelt haben im ersten Quartal? Dann Dresdner Kleinwort. Was ist denn da jetzt an strukturellen Veränderungen über die Ausgliederung von PCC hinaus geplant? Gerade was Stellenabbau und Downsizing einzelner Segmente angeht, können Sie da inzwischen ein bisschen was Konkreteres sagen, wo da die Reise hingehen soll? Dann zu der Aufspaltung. Können Sie uns da was zu den Größenordnungen sagen? Also wie viel Prozent der Mitarbeiter werden ungefähr in der neuen PCC-Gesellschaft landen und welcher Anteil des Kapitals wird darauf ungefähr entfallen? Kann man da schon irgendwas zu sagen? Und letzte Frage. Ich weiß nicht, wie weit sich Ihr Schweigegelübde zur Konsolidierung erstreckt. Können Sie vielleicht zumindest was dazu sagen, ob nur die Postbank für Sie im Moment im Blick ist oder wenn heute Herr Pendet verkünden sollte, dass er die Citibank Deutschland verkauft, ob das für Sie grundsätzlich von Interesse wäre?
Gut, Boni Bank, wir haben Rückgang gegenüber Q1 von ungefähr 120 Millionen in den performanceabhängigen Zahlungen. Strukturelle Veränderungen bei der DKEB, der Stellenabbau, da geht es um 435 Leute, der ist praktisch vollzogen. Nicht nur praktisch, sondern der ist vollzogen, weil es im Einzelnen dann einzelne Segmente betrifft, da hat sich keine Änderung ergeben. Ich meine, der Punkt ist, sich auf das veränderte Marktumfeld einzustellen und das veränderte Marktumfeld heißt in erster Linie, dass in dem Bereich strukturierte Finanzierungen Credit Derivatives sich die Zukunft sicherlich anders darstellen wird mit geringeren Revenue Pools und dass man sich hier entsprechend aufstellen muss. Das ist aber durch den Stellenabbau, der vorgenommen worden ist, weitgehend adressiert. Aufspaltung oder nähere Daten zur Aufspaltung, wie viel Mitarbeiter, wie viel Eigenkapital und ähnliches, Herr Rust, ich bitte um Nachsicht. Ich meine, da gibt es natürlich Vorstellungen und Herr Rosenfeld und seine Mitarbeiter und ich auch arbeiten da sehr hart dran, aber das ist alles noch nicht spruchreif und entscheidungsreif und ist bisher noch in keinem der maßgebenden Gremien besprochen worden. Also insofern bitte ich um Entschuldigung, dass ich dazu nichts sagen kann. Mein Schweigegelübde, Herr Rost, ist umfänglich zu dem Thema Konsolidierung. Aber wenn wir die Konsolidierung als Ganzes angesprochen haben, dann heißt das natürlich auch, dass man sich hier alle möglichen Optionen ansehen muss und sich nicht nur auf eine potenzielle Lösung fixiert.
Können Sie noch die Basis nennen, wie viel erfolgsabhängige Zahlungen das im letzten Jahr waren, damit man da einen Vergleich hat zu den 120 Millionen?
Das habe ich jetzt aus dem Stegreif nicht im Kopf. Okay.
Dankeschön.
Wir nehmen eine nächste Frage von Christian Krämer mit Reuters. Bitte schön.
Guten Tag, die Herren.
Herr Krämer, guten Morgen.
Ich hätte ein paar Fragen überraschenderweise zur Dresdner Bank. Können Sie vielleicht sagen, mit welchem Wert die Dresdner Bank bei Ihnen noch in den Büchern steht? Dann eine Frage zu den Abschreibungen. Die 845 Millionen, sind da on top zusätzlich noch weitere Beträge mit dem Eigenkapital verrechnet worden? Und dann hatte ich noch eine Frage zu einer Zeitungsgeschichte aus dieser Woche, dass die Allianz Interesse an dem Hochspannungsnetz der E.ON hat. Können Sie das bestätigen? Vielen Dank, das war's schon.
Ja, also Wert der Dresdner Bank in den Büchern, Sie können eine grobe Daumenregel nehmen. Das entspricht in etwa immer einem ausgewiesenen Eigenkapital im IAS-Abschluss der Dresdner, der weitgehend unserem entspricht und das sind circa 12 Milliarden, da hat sich nichts Wesentliches geändert. Zweitens, on top von den 845 Verrechnungen im Eigenkapital, nein. Wir haben diese Dinge sind bei der Dresdner alle im Handelsbuch, es ist nichts von dem Zeug im Bankbuch versteckt, sodass sich alles unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung auswirkt. Zu E.ON werden Sie verstehen, dass ich da eine No-Comment-Policy fahren muss. Sie wissen, dass wir zu solchen Themen keine Auskunft geben.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Wir nehmen die nächste Frage von Hans Nagel mit Handelsblatt. Bitte schön.
Schönen guten Morgen, Herr Perle. Auch ich habe überraschenderweise ein paar Fragen zur Dresdner Bank.
Einer wollen gefallen und stellt eine Frage zur Versicherung.
Und zwar würde mich zum einen interessieren, wäre es jetzt mal rein hypothetisch gedacht für Sie denn, nachdem Sie 7 Jahre lang Bank Assurance und diese Kombination gefahren haben, aber denn auch wichtig, an einem künftigen ausgegliederten PCC mehr als 50% zu haben? Oder kann man sich da auch eine Kombination mit weniger vorstellen? Ganz, ganz theoretisch. Zweitens, führen Sie denn derzeit konkrete Gespräche, also um auf der Antwort vorzubauen, in der Branche redet immer jeder mit jedem. Und zum Dritten haben Sie über K2 haben Sie ja komplett auf die Bilanz genommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Heißt das, da kommen noch, waren noch mal extra Abschreibungen oder sind in diesen 845 auch ABS-Papiere von K2, wo es Wertberichtigungen gab, enthalten? Und zu guter Letzt, würden Sie mir in der Wahrnehmung widersprechen, dass die Holding schon alleine dadurch hinfällig wird, weil Sie einfach erst PCC loswerden wollen oder irgendwie weiterentwickeln, würden Sie wahrscheinlich sagen und man dann natürlich für einen Unternehmensteil, den man noch hält, keine Holding braucht?
Also, wenn ich vielleicht Ihre Fragen 1, 2 und 4 wie folgt zusammenfassen kann, im Moment spricht jeder mit jedem. Im Übrigen, wie war der Ausdruck von Herrn Krämer, mein Schweigegelübde, oder von Herrn Jost, mein Schweigegelübde im Übrigen ist umfassend. Also ist wirklich, ich bitte wirklich um Verständnis, lassen Sie uns das Thema professionell behandeln. Ich kann dazu im Augenblick einfach nicht mehr sagen. K2, Extra Abschreibungen waren nicht erforderlich.
Okay. Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Gerne.
Sie hatten vorher für mich sehr überraschend gesagt, Ihr Geschäft sei durch die... Und Sie hatten einerseits selbst von Unsicherheit bei der Dresdner gesprochen, andererseits gesagt, das Geschäft sei davon nicht beeinflusst. Es fällt mir ganz schwer, das zu glauben. Denn auch als Privatkunde, aber vor allem als Geschäftskunde, gehe ich doch nicht zu einer Bank, von der ich nicht weiß, ob sie vielleicht in einem halben Jahr einem Italiener gehört, ob ich dann irgendwie mit der Postbank verbandelt bin oder wie auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das operativ nicht gravierend merken. Und übrigens, das, was ich von meinen Quellen hier in Frankfurt höre, ist es auch durchaus so, dass man es merkt, und zwar gravierend.
Gut, also ich kann nur noch mal wiederholen. Ich hätte nicht von Unsicherheit gesprochen, sondern einer Ihrer Kollegen hätte gefragt, besteht da nicht Unsicherheit auf der Kundenseite? Und ich kann nur noch mal wiederholen, es hat sich an der Aufstellung überhaupt nichts geändert. Die Dresdner Bank ist im Markt wie eh und je, ist im Markt unterwegs mit einem sehr soliden Rating. Und jetzt lassen Sie mal einfach hypothetisch, egal was immer passiert, entscheidend ist die Kapitalausstattung und die Solidität des Instituts. Und die ist gegeben mit 9,2% Kernkapitalquote, hätte ich als Kunde überhaupt kein Thema, mit dem Institut Geschäfte zu machen.
Okay. Sie können mich nicht überzeugen, aber trotzdem danke.
Die nächste Frage kommt von Mirko Reitka mit dem Platobrief. Bitte schön.
Guten Morgen, das sind vier Fragen bei mir. Zum einen muss ich auch noch mal ganz kurz nach der Bank fragen, aber ich habe dann auch noch zwei Fragen zu anderen Bereichen. Sehen Sie im Moment nur bei der Bank Adjustierungsbedarf im Konzern oder sind da eventuell auch andere Bereiche, die einer genaueren Aufmerksamkeit bedürfen? Ich denke auch ans Asset Management. Eine zweite Frage, wären Sie bereit, für eine Lösung im Bankenbereich auch nochmal richtig Geld in die Hand zu nehmen? Ich meine, bisher geht man ja davon aus, dass das für die Allianz eher kostenneutral sein soll. Dann hat die AIG gestern ihre Zahlen vorgelegt. Wie schätzen Sie diese Schwäche des weltgrößten Versicherers momentan ein und kann man davon profitieren? Und schließlich... Sie sprachen vorhin davon, wenn die Krise noch sehr lange andauert, dann könnten vielleicht auch, dann muss man alles nochmal neu überdenken. So habe ich das verstanden. Also wären dann auch mittelfristige Ergebnisziele in Gefahr? Und wie groß ist diese Gefahr, dass die Krise länger andauert, aus Ihren Augen? Dankeschön.
Gut, sehe ich Adjustierungsbedarf in anderen Geschäftsbereichen, insbesondere im Asset Management, klare Aussage nein. Ich hätte versucht, deutlich zu machen, dass die Fundamentals in unserem Geschäft wirklich gut sind, was die Effizienz betrifft, was die Disziplin der Mannschaft betrifft und auch die Ergebnisse, die bisher abgeliefert worden sind. Frage 2, für Lösung Geld in die Hand nehmen. Ich meine, es ehrt mich, wenn alle jetzt, wir reden ja hier, es gibt ja noch mehr Spekulationen da draußen über, was weiß ich, RBS war mal im Gespräch, wir wollen das alles nicht kommentieren, aber es zeigt mir doch, dass der Markt die finanzielle Stärke der Allianz als sehr, sehr gut einschätzt, dass er überhaupt solche Ideen entwickelt und sich darüber Gedanken macht. AIG, also ich will ungern über Wettbewerber kommentieren. Ich glaube, dass die AIG jetzt nochmal massiv Abschreibungen vornehmen musste, kam nicht unerwartet. Es kam sicherlich die Größenordnung ein bisschen unerwartet und auch die Tatsache, dass die AIG jetzt Kapital aufnehmen muss. Können wir davon profitieren? Ich glaube, unsere Stärke liegt einfach darin, dass wir eine sehr solide Kapitalausstattung haben, dass wir damit in einem Geschäft, das sehr stark auf Vertrauen betrifft, auch, glaube ich, ein attraktiver Geschäftspartner für unsere Kunden sind. Und man kann schon ein bisschen darauf spekulieren, dass das an der einen oder anderen Seite positive Auswirkungen für unser Geschäft, insbesondere im Umsatz, im internationalen Geschäft, haben könnte.
Spüren tun Sie das noch nicht?
Bitte?
Spüren tun Sie das aber bisher noch nicht messbar, oder?
Also wir sehen das in verschiedenen Bereichen. Wenn Sie mal zum Beispiel unser Neugeschäft im Lebensversicherungsgeschäft nehmen, das wir in verschiedenen Märkten haben, dann ist das ganz klar ein Zeichen unserer finanziellen Stärke. Das hat aber jetzt wenig mit AIG im Besonderen zu tun. Und mit der AIG sind wir im Wesentlichen Konkurrent im internationalen Geschäft. Und da wird man erstmal abwarten müssen, ob und was sich da tut. Also dem sehe ich jetzt erstmal ganz entspannt gegenüber. Wenn überhaupt, können wir davon nur profitieren. Wie lang die Krise andauert, da bin ich wahrscheinlich nicht der geeignete Ansprechpartner für das Thema. Ich glaube schon, dass wir die Krise noch eine Weile sehen werden. Es wird sich das eine oder andere eben auch noch in der Realwirtschaft abspielen über Kreditverknappung. Möglicherweise gibt es auch auf der Konsumentenkreditseite nochmal Verwerfungen. Das bleibt abzuwarten und demgemäß kann es halt ein bisschen kürzer oder länger dauern. Wir haben halt als Unterschied dazu, glaube ich, schon, dass fundamental die Geschäfte alle in Ordnung sind und im Gegensatz zu, also jetzt nicht für die Allianz gesprochen, sondern insgesamt und im Gegensatz zu 2001 und 2002, da eine deutlich unterschiedliche Situation. Ich hätte ja schon mal versucht auszuführen in der letzten Pressekonferenz, dass wir ganz grundsätzlich die Auswirkungen in verschiedenen Bereichen nicht oder nur wenig sehen, nämlich in der Schadenunfallversicherung sehe ich eigentlich kaum Auswirkungen aus der Kreditkrise, wenn überhaupt. Im Lebensversicherungsgeschäft sollte man à la longue zumindest in den traditionellen Produkten oder Bereichen eher davon profitieren, weil die ein Stück mehr Sicherheit versprechen. Natürlich ist es eine Situation und darauf muss sich die Aussage auch beziehen, das gilt aber nicht nur für uns, sondern das gilt für alle, dass vermutlich die Revenue Pools und damit die Gewinnsituation der Banken nachhaltiger beeinträchtigt werden, je länger diese Kreditkrise dauert.
Also Ihre mittelfristigen Ziele wollen Sie aber nicht köpfen oder gibt es keinen Grund zu sagen, wenn das jetzt noch 2 Jahre dauert, dann müssen wir davon abweichen, oder?
Nee, will ich nicht.
Okay. Dankeschön.
Nächste Frage, bitte.
Die Frage kommt von Thomas Fromm von der Süddeutschen Zeitung.
Ja, guten Morgen, Herr Dr. Perlet. Morgen. Doch nochmal ein Versuch, das Thema Konsolidierung anzusprechen. Schweigegelübdes. Sie hatten anfangs ein Plädoyer für die Konsolidierung gehalten, haben auch nochmal gesagt, dass Sie dort eine aktive Rolle spielen wollen, welcher Form auch immer. Wann sehen Sie denn diese Konsolidierung? Wie groß ist da der Druck im Markt, dass die schnell vonstatten geht? Das wäre der eine Teil der Frage. Der zweite Teil, werden da Ihrer Meinung nach auch öffentliche Banken dran beteiligt sein, beispielsweise Landesbanken? Dann nochmal im Nachgang zu meinem Kollegen. Ich habe auch gehört, dass es bei der Dresdner Bank doch inzwischen Kunden gibt, die sehr verunsichert sind, die überlegen zu wechseln. Vor allem dann, wenn Sie Gerüchte über beispielsweise chinesische Staatsfonds hören, setzt Sie sowas unter Druck, also beispielsweise hier eine schnelle Lösung zu finden?
Also wann die Konsolidierung stattfindet oder nicht stattfindet, ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Aber ich sehe schon, dass wir im Moment ein Zeitfenster haben und die Zeichen günstig sind. Ob es dann wirklich dazu kommt, dass das kurz- oder mittelfristig stattfindet, wird man abwarten müssen. Öffentliche Banken will ich mich nicht dazu äußern. Ich meine, das müssen andere entscheiden, ob sie da teilnehmen wollen oder nicht. Ich kann nur so viel sagen, insgesamt wird es dem deutschen Bankenmarkt und seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit natürlich gut tun, wenn sich die Konsolidierung nicht nur auf die Privatbanken beschränken würde. Ich glaube, zu dem Thema Kundenwechsel habe ich alles gesagt, was ich sagen kann. Natürlich wird es immer unzufriedene Kunden geben oder den einen oder anderen. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, gilt, wenn man sich das rational ansieht, und ich wiederhole mich gerne, die Dresdner Bank steht finanziell nach wie vor sehr, sehr solide im Wettbewerb. Sag's nochmal gern, 9,2% Kapitalquote. Ich hätte keine Bedenken, Geschäfte zu machen.
Vielen Dank. Nächste Frage.
Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte *1, um eine Frage zu stellen. Wir haben die nächste Frage von Jean-Philippe Lacour von La Tribune. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Also eine Frage aus französischer Sicht, jetzt ein bisschen zum Abwechseln.
zu AGF. Einmal habe ich gelesen, dass AGF möchte die Beteiligung, die sie in Geodis da von 5% erhält. Also
Entschuldigung, welche Beteiligung?
An Geodis von 5% hält die AGF, ist das richtig? Und dann möchte die SNCF, französische Gesellschaft, eine Übernahme vom gesamten Kapital Geodis übernehmen. AGF hat gesagt, ja, wir bringen unsere Beteiligung da von 5% in den Topf. Also können Sie das bestätigen? Und was, also die Frage wäre, was erhoffen Sie sich als dann Gewinn, also in welchen, für den zweiten Quartal dieser Veräußerung? Und zweite Frage, sind Sie insgesamt jetzt zu heutigen Stand zufrieden, wie es AGF also in Frankreich läuft? Und ein bisschen so mehr grundsätzliche Frage, Allianz braucht in Frankreich so einen starken Bankenpartner, wie das war in der Vergangenheit mit Crédit Lyonnais der Fall, und das gleiche Modell wie in Deutschland, Dresdner mit Allianz, diese dann, Versicherungspolicen durch Banken, Netz dazu zu verkaufen. Wie steht es da in Frankreich? Wie geht es weiter mit der Suche nach einem Bankenpartner?
Gut, zu der ersten Frage kann ich Ihnen beim besten Willen aus dem Kopf nichts sagen. Ich habe auch meine Experten hier, haben alle den Kopf geschüttelt. Also Herr Groß kann zu dem Thema gern zurückkommen, aber ist mir im Moment nicht geläufig. Sind wir mit der Entwicklung bei der AGF zufrieden? Jawohl, wir sind sehr zufrieden. Das hat sich gut entwickelt. Wenn Sie sich die Geschäftsergebnisse angucken, dann zeigen die alle in die richtige Richtung. Die Reorganisation, die notwendigen Maßnahmen laufen alle, relativ friedlich und zielgerichtet. Und gerade, und das geht eigentlich dann schon in die nächste Frage, starker Bankenpartner ist natürlich immer nice to have, wenn man einen zusätzlichen Vertriebskanal hat, über den man die Produkte verkaufen kann. Wenn Sie sich aber mal die Wachstumsraten angucken, die AGF gerade im Lebensgeschäft in den letzten 2-3 Jahren produziert hat, dann zeigt das, glaube ich, dass wir auch in der derzeitigen Aufstellung ohne Bankenvertrieb eben unser Marktanteil in diesem Sektor deutlich verbessert haben, und das ist, wie ich meine, ein sehr, sehr schöner Erfolg.
Okay, danke. Vielleicht hätte ich nur eine ergänzliche Frage zu Dresden. Da können Sie nochmal erläutern, wieso diese Risikoaktiva um 15 Milliarden runter kalkuliert wurde. Es gibt zwar diese Basel 1-2 Umstellung, aber können Sie das vielleicht ein bisschen in Details nochmal erläutern?
Ja, das hängt einfach aus der Erstanwendung von Basel II. Wir haben da jetzt die Genehmigung der BaFin, und unsere Risk-Weighted Assets gehen halt dadurch nach unten, dass wir aufgrund Basel II jetzt nicht mehr, sage ich mal, eine Bewertung der Risk-Weighted Assets qua Konvention haben, sondern dass das ursprünglich und ursächlich auf die Qualität des Portfolios zurückzuführen ist. Und das unterstreicht ein bisschen meine Stellungnahme, die ich ja seit ich weiß nicht wie vielen Quartalen gemacht habe, dass wir seitdem wir dieses Kreditportfolio über diese IRU abgebaut haben, eben eine sehr, sehr gute Qualität in dem Portfolio haben.
Ja.
Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Ulrike Dauer mit Dow Jones.
Ja, guten Morgen allerseits. Können Sie mich hören?
Ja, Frau Dauer, sehr gut.
Wunderbar. Drei kleine Fragen. Royal Bank of Scotland will ja sein Versicherungsgeschäft verkaufen. Wären Sie da interessiert? Und nochmal die Anschlussfrage zum Kollegen. Sind Sie nun auf der Suche nach einem Bankenpartner in Frankreich oder nicht? Das war mir jetzt nicht ganz klar. Und die dritte, für Akquisitionen bräuchten Sie doch sicherlich eine Kapitalerhöhung. Oder wie könnten Sie das, denken Sie, dass Sie das so ohne weiteres stemmen könnten? Die Frage auch in dem Zusammenhang, sind Sie dabei, irgendwie Hybrid Debt aufzulegen? Ist das geplant im zweiten Quartal, drittes Quartal? Kann man da was dazu sagen? Dankeschön.
Gut, also Royal Bank of Scotland, Versicherungsgeschäft. Sie werden verstehen, das Gerücht war ja in der Zeitung, dass ich auch dann in No-Comment-Policy fahre. Zweitens, Suche nach Bankpartner in Frankreich. Dazu gibt es nichts Neues zu berichten. Wir suchen nicht.
Damit stellt sich auch die dritte Frage, Akquisition und Kapitalerhöhung, die stellt sich erstmal nicht. Wir haben eine sehr gute Kapitalausstattung und wir haben keinerlei aktuellen Maßnahmen in der Pipeline, dass wir sowas berücksichtigen würden.
Okay. Auch kein Hybrid Debt.
Bitte?
Auch kein Hybrid Debt.
Hybrid Debt würde ich jetzt à la longue nicht ausschließen. Wir haben ja noch genügend Raum, auch unter Rating-Gesichtspunkten.
Ist denn das konkret vorgesehen
im zweiten Quartal? Bitte?
Ist denn das schon geplant im zweiten oder dritten Quartal? Kann man da konkreter was sagen? Oder?
Da kann ich im Moment konkret nichts dazu sagen. Aber Hybrid Debt, also Finanzierungsmaßnahmen, werden natürlich immer laufend geprüft und dann eher, sage ich mal, auch mit Rücksicht auf Kapitalmarktumfeld und ob sich das als vorteilhaft oder weniger vorteilhaft erweisen könnte, entschieden.
Aber keine konkreten Pläne derzeit?
Im Moment nicht.
Gut, danke.
Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir haben eine Folgefrage von Markus Theurer mit der FAZ. Bitte schön.
Ja, hallo. Ich glaube, da war vorher noch eine Frage offen geblieben vom Herrn Joost, oder vielleicht habe ich ja nur die Antwort nicht mitgekriegt. Er fragt ja unter anderem auch, wie sich denn nach der Aufspaltung der Dresdner Bank die Mitarbeiterzahlen und das Kapital verteilen auf die drei Bereiche PCC, Investmentbank und das Corporate Center. Und dann würde mich noch interessieren, auch zur Aufspaltung, der Umstand, dass jetzt die Investmentbank erstmal mit dem Corporate Center zusammenbleibt, deutlich das richtig, dass da sozusagen eine rasche Lösung, also Verkauf, Teilverkauf, technisch nicht ohne weiteres möglich ist, weil das Corporate Center halt noch dran hängt, jetzt unabhängig von der Frage, ob Sie das vorhaben.
Also die erste Frage, Herr Theurer, hätte ich beantwortet. Es ist einfach zu früh, da irgendwas zu publizieren, denn natürlich gibt es da Vorstellungen und das wird auf den Schreibtischen hin und her gewälzt, aber es gibt dazu noch überhaupt keine Entscheidung der entsprechenden Gremien. Und bitte nochmal um Nachsicht, bevor wir solche Entscheidungen nicht haben, kann man auch nichts und sollte man auch nichts kommunizieren. Das ist nur guter Stil. Ich sage mal, aus der Tatsache, dass die DKIB jetzt, wenn Sie so wollen, in der Dresdner Bank alt bleibt zusammen mit dem Corporate Center, sollten Sie erstmal überhaupt keine Schlüsse weder in der einen noch in der anderen Richtung ziehen, wenn ich das so formulieren darf.
Okay, Dankeschön.
Wir haben zurzeit keine weiteren Fragen mehr und ich übergebe das Wort gerne weiter wieder an Sie für abschließende Bemerkungen.
Wenn keine weiteren Fragen sind, dann bedanken wir uns für Ihre Teilnahme, wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein frohes Pfingstfest und weisen noch hin auf die nächste Veranstaltung, die Hauptversammlung am 21. Mai.
Ja, vielen Dank, schönes Wochenende.
Vielen Dank, meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.
I'm glad to know.